Ja, schön. Schöne Bibel, die ist nicht neu. Die ist schön, weil ich sie in Weihnachtspapier eingepackt habe. Manche Leute sagen ja, das sei ungefähr das Beste an Weihnachten, dass es so geeignetes Papier gibt. Und heute haben wir einfach ein Thema. Es geht um so eine Art Werte-Ranking. Platz 1 für die Gotteserkenntnis. Tut mir leid, steht von vornherein fest, wer den ersten Platz hat. Und trotzdem hat es ganz viel damit zu tun, wie wir uns entscheiden. Ja, dazu sind für heute vorgeschlagen zwei Verse aus dem Buch Jeremia. Da muss ich was vorwegschicken. Es passiert einfach öfter in der Bibel. Da stehen die schönsten Versprechungen Gottes direkt neben Ankündigungen von ganz großem Leid und furchtbarem Chaos. Manchmal ganz knallhart, bam, erst das eine, dann das andere, wieder das eine. Ist im Buch Jeremia besonders stark. Ich habe schon Leute sagen hören, das kann kein Mensch lesen. Wenn ich mich damit befasse, da werde ich ja bedrückt. Ich lasse den Jeremia besser mal weg. Es gibt ja schönere Stellen. Ja, aber dann verpasst man natürlich möglicherweise eben auch das Gute, was hier steht. Und in Kapitel 9 ist das eben so. Da sind ganz schlimme Dinge, die da aufgezählt werden, was alles passieren wird und eingetroffen ist. Und andererseits leuchten da jetzt diese zwei Verse heraus. Ich lese uns mal gerade. Jeremia 9, 22 und 23. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Ja, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Das Deutsch in der Lutherbibel verstehen viele Leute heute gar nicht mehr. Was heißt das denn? Sich einer Sache rühmen. Klar, das Erste kriegt man noch hin, ne? Auf etwas stolz sein. Und dann vielleicht das Zweite, mit etwas angeben oder prahlen. Ich rühme mich dessen, dass ich irgendwas kann, dass ich irgendwas habe, dass ich irgendwas geschafft habe. Aber dann steckt in diesem sich rühmen noch viel, viel mehr. Auf etwas Wert legen. Etwas wichtig finden, etwas mit einer Priorität versehen oder sich auf etwas berufen. Das ist mir so wichtig, das ist mein Halt, da habe ich mein Augenmerk drauf und ich verlasse mich auch drauf oder ich definiere mich darüber. Ich rühme mich einer Sache, die wichtig ist für mein Leben. Das beschreibt mich als Person. Das ist so ein bisschen die Basis für meinen Alltag. Der berühmte Weg, von dem wir gelegentlich singen. Sich einer Sache rühmen heißt dann auch, es auf etwas anlegen. Etwas haben wollen. Etwas erreichen wollen. Und damit schließlich etwas an die erste Stelle setzen. Vielleicht fallen euch noch ganz andere Formulierungen ein, Aber das alles steckt in dem sich rühmen. Ja, auf etwas stolz sein, das klingt für viele bibelgläubige Christen schon irgendwie negativ. Stolz ist ja die Grundsünde überhaupt, sozusagen die Grundidee des Bösen. Aber Stolz hat auch mehrere Bedeutungen. Stolz ist nicht nur Arroganz, sondern, naja, wenn du all diese Dinge auf etwas übertragen kannst. Wenn dich deine Therapeutin fragt, worauf bist du denn stolz? Dann will die nicht wissen, ob du ein eingebildeter Fatzke bist, sondern dann möchte die dich kennenlernen und dann möchte die verstehen, was für dein Leben wichtig ist. Klammer auf, falls es nichts gibt, was dir noch etwas bedeutet, worauf du stolz bist, worauf du aus bist, dann sieht es schlecht aus um deine seelische Gesundheit. Also, das alles steckt drin in sich einer Sache rühmen. Und hier wird nun gesagt von drei Dingen, dass wir uns dessen nicht rühmen sollen. Da werden also drei Dinge auf ihre Plätze verwiesen. Die kommen eben nicht auf Platz 1, sondern werden zurückgesetzt. Und das erste ist die Weisheit. Weisheit ist normalerweise in der Bibel ganz hoch im Kurs. Und Weisheit umfasst auch so vieles. Da gibt es natürlich die Altersweisheit, die aus Erfahrung gewonnen wird, die Philosophie, aber auch die Naturwissenschaft kann in der Bibel Weisheit genannt werden. Warum ist das so wichtig? Ja, ist eigentlich egal, ob du dich jetzt mit Atomphysik befasst oder mit Astrophysik oder Molekularbiologie, du hast es immer mit ihm zu tun. Er hat das alles geschaffen. Und die Leute, die wirklich fit sind, die kommen nicht an einen Punkt, wo sie sagen, damit bin ich jetzt fertig, wir wissen alles. Sondern die merken, hinter jeder Antwort stecken 1000 neue Fragen. Weisheit, das ist auch technisches Know-how im zweiten Buch Mose. Und das ist auch Kunstverstand, Ästhetik. Beim Bau der Stiftshütte werden solche Menschen namentlich erwähnt, die von irgendwas Ahnung haben, was da gebraucht wird. Weisheit. Das ist alles gut und wertvoll, kommt aber nicht auf Platz 1. Genauso wenig die Stärke. Ja, stand ja heute Morgen sinngemäß schon in der Losung, gell? Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung, oder wir kennen es von Luther, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das bedeutet aber nicht, dass in der Bibel vor allen Dingen die Schwäche ja, kultiviert wird und dass Stärke nicht zählt. Mose zum Beispiel wird ein sanftmütiger Mensch genannt. Der sanftmütigste überhaupt, so war kein anderer. Aber der war nun alles andere als ein Schwachmat, oder? Jesus hat ihn mit seiner Sanftmut weit übertroffen. So wie er hat sich keiner gedemütigt und kann auch keiner, weil eben keiner von so hoch oben kommt, ist doch klar, oder? Aber als Schwächling wird man ihn nicht bezeichnen können, oder? Erstarkt in dem Herrn, sagt der Apostel Paulus mehrfach, werdet stark in seiner Stärke, werdet stark am inneren Menschen. Dem Timotheus schreibt er, Gott hat uns nicht einen Geist der Kraftlosigkeit oder der Schwäche gegeben. Ein Geist der Ängstlichkeit oder der Feigheit, wie immer man das übersetzen möchte. Ein Geist der Kraft. Stärke, Kraft ist also nichts Falsches. Aber es ist nicht die Nummer eins. Es wird nicht an die erste Stelle gesetzt. Ja, es kann sein, dass du Stärken hast. Hoffentlich hast du die. Natürlich hast du die. Aber deine Stärken sind nicht das Zentrale an deinem Leben. Naja, und Reichtum letztlich auch nicht, oder? Auch das müssen wir hören. Abraham, Isaac und Jakob, die waren stinkreich. Der Hiob, der war echt ein Ausnahmemilliardär. Ein Salomo, der hatte wirklich eine unglaubliche Pracht. Das alles war nicht, weil die irgendwie Gauner waren oder verkehrt, sondern weil Gott sie so gesegnet hat. Wohlstand, Reichtum, Besitz ist nicht grundsätzlich verkehrt. Naja, und ne, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse besagen auch, wenn wir gut versorgt sind, rein materiell, fühlen wir uns auch sicher. Das hilft durchaus unserem Leben, das ist gar nicht verkehrt. Also nochmal, nichts von all dem hier wird einfach durchgestrichen, aber es wird zurückgesetzt. Nichts von dem gehört auf Platz 1. Wie hieß es dann weiter in Vers 23, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, daran hat Gott gefallen. Damit ist nicht gemeint, Gott sei ein Paragraphenreiter. Die Menschen, die ihn dazu erklären, die haben ihn einfach nicht verstanden, die kennen ihn nicht. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, das heißt, dem anderen zukommen lassen, was er braucht. Berühmtestes Beispiel ist diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Als er den Verletzten da liegen sah, hat er nicht gedacht, ich muss was tun, sonst kriege ich einen dran wegen unterlassener Hilfeleistung. Sowas gab es nicht. Der hat nicht das getan, was er tun muss, um ein Gesetz zu erfüllen, sondern hat dem anderen das gegeben, was er brauchte. Recht und Gerechtigkeit, das heißt vor allen Dingen nicht kalt oder hartherzig sein. Ich habe ja meine Pflicht getan, wenn dir geht's schlecht, ich kann doch nichts dafür. Das heißt, am anderen Anteil nehmen. Das ist die Erklärung für Gemeinschaft. Wenn ich mit dem anderen mitgehe, wenn sein Ergehen was mit mir zu tun hat und dann sich auch für jemanden einsetzen, treu und verlässlich sein und nicht ich-bezogen handeln. All das steckt in diesen drei Begriffen und man könnte sie noch austauschen und andere ergänzen. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, der Herr hat Freude daran. Und zwar Freude daran, sie auszuüben. Gott hat Spaß an Güte. Wir haben einen großzügigen Gott. einen, der allen Gutes gönnt und niemanden einfach ausnimmt. Ganz einfach, weil er so ist. Gott ist Liebe. Das ist so seine Art. Wenn er für Recht ist, dann ist er für Klarheit, für Sicherheit, für einen Lebensraum, in dem man sich bewegen kann. Und wenn er von Gerechtigkeit spricht, dann meint er eigentlich Solidarität. Und da spricht er nicht zuerst von den anderen, von den Menschen, ihr sollt gefälligst, sondern dann sagt er, so bin ich. Ist mir nicht egal, wie es dir geht. Es ist zutiefst mein Anliegen, dass es mit dir gut wird. Israel, das erlöste Sklavenvolk, ist das Paradebeispiel für das, was Gott mit Gerechtigkeit meint, wenn er sich für Schwache, für Unterdrückte einsetzt. Der Herr hat richtig Freude daran. Wir kennen das ja auch gelegentlich, ne, dass wir mal überlegen, was könnte jemandem jetzt mal eine Freude machen? Und wenn uns das in irgendeiner Weise gelingt, dann freuen wir uns auch. Gott hat mit all dem angefangen. Und er hat Freude daran, wenn du ihm das zutraust. Wenn du Gott glauben kannst, dass er so ist, mitten in allem Chaos. Er ist immer derselbe. Er ist gut und er macht es gut. Der versucht's nicht nur. Am Ende wird's gut. Aber glauben wir ihm das? Wie lange glauben wir ihm das? Geschichte, die das Leben schrieb. Es gab einen Herrn, ist schon länger her, er war auch schon etwas älter, der ist zum Glauben gekommen. Er hat gesagt, oh, ist ja toll, wenn es diesen Gott gibt und wenn ich zu dem beten kann und der mir hilft, ist ja astrein, sollte man mal machen. Und dann hat er seinen Schirm verloren, irgendwo liegen lassen und bekam ihn nicht wieder. Er hat dafür gebetet, dass er den Schirm bekommt, aber der war nicht im Fundbüro und nicht da, wo er zuletzt war. Und es kam auch kein ehrlicher Finder vorbei und er kam auch nicht vom Himmel geflogen, der war einfach weg. Ja, da hat er gesagt, das funktioniert nicht mit dem Glauben. Ja, dann tun wir ihn weg. Ja, bei dir reicht es vielleicht nicht für einen Schirm, der ist sowieso ein Werbegeschenk. Ich habe neulich auch einen in die Tonne gekloppt. Ein Sturm hat gereicht. Sorry, ist halt weg. Wo ist bei dir die Schmerzgrenze? Wie weit darf es gehen, dass Gott noch Gott ist? Darf es so gehen wie bei Jeremia, wo von all diesen Katastrophen die Rede ist? Wer sind deine Glaubensvorbilder, woran du dich orientierst, die Geschichten, die du kennst? Die Leute, denen du das abnimmst, dass ihr Glaube echt ist. Und wo du für dich auch sagst, ja, so will ich auch glauben können, so will ich auch gehen. Bei mir sind das Leute, die haben echt gelitten. Die haben auch gebetet, aber mussten manchmal jahrzehntelang durch beschwerliche Krankheiten zum Beispiel und viel anderes. Wenn du Gott zutraust, dass er gut ist und dass er es gut macht, freut er sich darüber. Und er freut sich, wenn du Barmherzigkeit an den Tag legst, wenn du zum Recht stehst, wenn du Gerechtigkeit übst und mit denen solidarisch bist, die dich brauchen. Wo gibt's Menschen, denen du vielleicht nichts schuldig bist, aber denen du ehrlich helfen könntest? Wo kannst du dich wirklich warmherzig zeigen und an anderen Anteil nehmen und wo für jemanden einsetzen? Barmherzigkeit ist in der Bibel keine Sentimentalität, sondern Mitleid, das tätig wird. Tätiges Mitleid, das ist Barmherzigkeit. Nicht ich-bezogen handeln. All das lässt sich so schön hier auf die Folie bringen, aber was heißt das eigentlich? Wir brauchen meistens eine Weile, ich jedenfalls. Wie viel habe ich getan, um Dank und Anerkennung zu bekommen? Wie viel habe ich getan, um diese Liebe zu gewinnen? Und es war schräg. Es funktioniert einfach nicht. Wenn du etwas tust, um Dank und Anerkennung zu bekommen, dann wird es erstens niemals genug sein. Es wird dir nie reichen. Und zum anderen ist es keine echte Liebe. Wenn du über den Undank anderer Menschen unzufrieden bist, dann hat das mehr mit dir als mit diesen anderen Menschen zu tun unter Umständen. Ich weiß, Undank ist der Lohn und das ist nicht schön. Aber was das bei dir auslöst, das hat was mit dir zu tun. Dagegen, was du aus Liebe und Dankbarkeit tust, was du wirklich hergeben und verschenken kannst, das hat eine ganz andere Qualität. Und das löst auch beim anderen interessanterweise häufig etwas ganz anderes aus. Wenn du weißt, dass du von Gott geliebt bist, dass er dir schon so viel Anerkennung gegeben hat, du bist sogar Gottes Kind, ja, dann kannst du all diese Dinge auch ganz anders tun. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Man kann auch sagen, Liebe, der Herr freut sich dran, sie selber auszuüben. Er freut sich dran, wenn du ihm das zutraust und wenn du mitmachst. Platz 1 für die Gotteserkenntnis. Ganz am Schluss noch ein Vers. 1. Johannes 4, Vers 8. Da sagt der Apostel, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Jesus hat es den Menschen so oft gezeigt und gesagt und er redet ja auf die gleiche Weise mit uns. Nicht nur heute und gelegentlich, sondern unser ganzes Leben lang. Nun liegt es an uns, ob wir diesem Verständnis von Gottes Erkenntnis den ersten Platz in unserem Leben geben. Wir brauchen dazu nicht nur guten Willen und Bemühung, wir brauchen seine Gnade. Das ist der Grund, warum wir hier beten und wir schweigen jetzt mal eine Weile und dann beten wir noch mal zusammen. Wir neigen uns vor unserem Gott.